Bibel heiße.
Was hier auffällt, ist der Zusammenhang von Wein und Freude, Fülle und einem Leben voller Glück.
Ich bin Carlos Waldo und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen auf diesem Weg, auf dem wir unterwegs sind, auf der Bibelreise. Welch eine Freude, liebe Hörer, ist doch unser Treffen hier auf der Bibelreise, diesen Weg zum Sieg. Auf der Reihe der Evangelien geht es jetzt durch das Evangelium des Johannes, dem geliebten Jünger, einem direkten Zeugen jener für die Menschheit so entscheidenden Ereignisse. Für heute hält Professor Louis Sayon ein Thema bereit, das wohl jeden etwas angeht. Wein, Feier und Geld. Johannes Kapitel 2 berichtet das erste Wunder Jesu, und zwar auf einer Hochzeitsfeier. Wussten Sie das? Sollte das eher zufällig gewesen sein oder hat es eine theologische Bedeutung? Wie war die Beziehung Jesu zu Maria, seiner Mutter? Wer auf der Suche nach dem Glück ist, sollte sich vergewissern, dass es nicht wieder vergeht. Darum geht es.
Nun, liebe Hörer, das kann einen ja wohl doch befremden. Sollte dies wirklich ein Programm über die Bibel, die Heilige Schrift sein? Wein, Feiern und Geld scheinen nicht gerade heilige Themen zu sein. Aber genau darüber werden wir im zweiten Johanneskapitel reden. Gleich am Anfang erfahren wir, dass in Kana in Galiläa eine Hochzeit stattfand. Wir erinnern uns sicher, dass Galiläa im Norden Israels liegt und Maria, die Mutter Jesu, die doch alle kennen, war mit dabei. Jesus und seine Jünger waren auch zur Hochzeit mit eingeladen worden. Hier müssen wir nun verstehen, was sich auf einer solchen Feier abspielte. Für uns heute dauert eine Hochzeitsfeier etwa 2 bis 4 oder 5 Stunden. Im Altertum unter den Juden war das aber ganz anders. So eine Hochzeit konnte eine ganze Woche dauern. Das war etwas ganz Besonderes. Und es war sehr wichtig, dass es für die Gäste solch einer Feier an nichts fehlte. Es musste für alles gesorgt sein und es dürfte keine Pannen geben, wie etwa der Mangel an etwas, das die ganze Freude der Hochzeit darstellte. Wenn so etwas fehlte, war das sehr peinlich, geradezu eine Missachtung, eine Beleidigung. Und nun geschieht Folgendes. Als der Wein aufgebraucht war, sagte die Mutter Jesu zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr.« Wein ist in Israel unter den Juden ein ganz volkstümliches und alltägliches Getränk, sodass die hebräische Sprache eine ganze Reihe Wörter hat, um den Wein zu bezeichnen. Ein jedes mit einer etwas anderen Bedeutung. Und nun fehlt es plötzlich an Wein und Maria richtet sich an Jesus und sagt ihm das wohl, weil sie meinte, dass er irgendwie aus der Klemme heraushelfen könnte. Offenbar war es Maria schon klar bewusst, dass Jesus ein ganz besonderer Mensch war. Irgendwie äußerte sich das sicher in seiner ganzen Art. Nun ist die Antwort Jesu darauf doch recht befremdlich. Jesus antwortet, »Frau, was haben wir miteinander zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Das hört sich für uns respektlos an, ist aber im Urtext nicht so. Dort bedeutet es etwa, »Warum willst du mich damit beschäftigen, Maria? Warum rufst du mich? Ich bin hier doch nicht als dein Sohn, der deinen Anweisungen zu folgen hat.« Als Jesus dann sagt, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist, meint er damit, dass er zu bestimmen hat, was er tun wird und wann, dass er hier nicht unter den Anweisungen Marias steht. Das weist auch darauf hin, dass es überhaupt keinen Grund gibt, Maria als Vermittlerin einzuschalten, wenn man sich an Jesus wenden will, da Maria auch gar keinen Zugang zu Jesus und seinem Auftrag hat. Maria versteht, dass sie die Angelegenheiten Jesus selbst überlassen muss und sagt dem Dienstpersonal, was er euch sagt, das tut. Dies war Marias ehrlicher und wichtiger Rat. Es standen dort 6 Steinkrüge von der Art, welche die Juden für ihre Reinigungszeremonien verwendeten. Jeder davon fasst 80 bis 120 Liter, im Durchschnitt also ca. 100 Liter pro Krug. Jesus weist nun die Leute an, die Krüge mit Wasser zu füllen, und sie füllten sie randvoll. Dann befahl er, den Inhalt der Krüge dem Verantwortlichen für das Fest zu bringen. Als sie nun die Anweisung Jesu befolgten, schmeckte dieser das Wasser, das in Wein verwandelt war, ohne zu wissen, woher dieser kam, obwohl die Diener, welche die Krüge mit Wasser aufgefüllt hatten, es wussten. Er rief darauf den Bräutigam und sagte, »Jeder biete zuerst den besten Wein, und wenn schon alle genug getrunken haben, dann den geringeren. Aber du hast den besten Wein bis jetzt aufgehoben.« Da sieh mal einer an, liebe Hörer, wie fantastisch. Im alten Israel war Wein sehr geschätzt und es war üblich, gleich am Anfang den besten Wein den Gästen, gerade auch den wichtigsten, zu bieten und der geringere blieb dann für den Abschluss übrig. Und Jesus vollbringt hier nun dieses Wunder, augenblicklich immerhin 600 Liter Wasser in Wein zu verwandeln. Ein großartiges Wunder Jesu, das ausweist, wer er wirklich ist. Der Verantwortliche dort ist schockiert. Er versteht gar nichts und geht dem Bräutigam für diesen eben gekommenen erstklassigen Wein gratulieren. Es heißt hier nun, dass dieses erste Zeichen Jesu, hier ist zu beachten, dass Johannes das Buch der Zeichen ist, in Kana in Galiläa seine Herrlichkeit offenbarte und dass seine Jünger an ihn glaubten. Hier ist etwas sehr Wichtiges zu beachten. Die Wunder Jesu sind nicht einfach Machterweise, sondern sollen ausweisen, wer Jesus wirklich ist, und zwar, dass er der Herr ist, der seine Herrlichkeit als Mensch gewordener Sohn Gottes offenbart, was seine Jünger hier durch dieses Wunder erkannt haben. Außerdem steckt aber hinter diesem großartigen Wunder noch eine Art Symbol, denn jene Krüge dienten den Reinigungszeremonien der Juden. Jesus zeigt mit diesem Wunder, dass die Dinge, die mit dem alten Bund zusammenhängen, jetzt durch etwas Neues ersetzt werden. Eben gerade diesen Wein, diesen Freudenwein des neuen Bundes, den Jesus durch sein Blut gestiftet hat. So bietet dieses Wunder auch eine wichtige theologische Lehre. Und nachdem hier von Wein und Feiern die Rede war, fährt Johannes 2 fort und kommt auf den Tempel und auf Geld zu sprechen. Es heißt dort, dass er danach mit seinen Verwandten, seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Kapernaum hinabging und einige Tage dort blieb. Als nun das jüdische Passafest herbeikam, ging Jesus nach Jerusalem und sah, wie einige Leute dort Ochsen, Schafe und Tauben verkauften, und wieder andere saßen dort und wechselten Geld. Da flocht er eine Peitsche aus Schnüren und vertrieb sie alle aus dem Tempel, sowie auch die Schafe und Ochsen, und verstreute das Geld der Wechsler und stieß ihre Tische um. Und den Taubenhändlern sagte er, bringt das hier weg und macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Worum ging es denn hier? Die Menschen kamen von weit her zum Tempel und zogen es am Passafest jener besonderen Feier vor, ihre Opfertiere am Ort zu kaufen. Und es fand ein gewisser Missbrauch dieser Zustände statt, indem Leute, denen es überhaupt nicht um den Glauben ging, jene ausbeuteten, die dort unbedingt Tiere kaufen und Geschäfte abschließen mussten. Darum empört sich Jesus, reagiert grob und sagt sehr deutlich, dass die Dinge Gottes nicht vermarktet werden dürfen. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, »Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen«, ein Zitat aus Psalm 69. Anstatt nun die moralische Frage hinter dem allen zu bedenken, fragen die jüdischen Religionsführer Jesus in Vers 18, »Welch ein Wunderzeichen kannst du uns zeigen, um deine Vollmacht, all dies zu tun, auszuweisen?« Mit anderen Worten, für was hältst du dich, um hier derartig einzugreifen? Schließlich waren sie ja mit dieser ganzen Praxis einverstanden. Jesus sagt darauf mit Blick auf den neuen Bund, den er als Ersatz für den alten und hinfälligen bringt. Reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Das verwirrte die Juden und sie sagten, der Bau dieses Tempels hat 46 Jahre gedauert und du wirst ihn in 3 Tagen aufbauen. Was soll das? Mit dem Tempel meinte er aber seinen Leib. Nachdem er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Aussage. Da glaubten sie an die Schrift und an die Worte Jesu. Während er auf dem Passafest in Jerusalem war, sahen viele die Wunderzeichen, die er vollbrachte, und glaubten an seinen Namen. Jesus aber traute dieser oberflächlichen Haltung nicht, denn er kannte die Menschen. Er hatte es nicht nötig, dass ihn jemand über die Menschen aufklärte, denn er wusste wohl, was er Menschen war, und kannte dessen Unbeständigkeit. Liebe Hörer, wir haben hier im Kapitel 2 Wein, Feier und Geld gesehen. Alles Dinge, die zum alltäglichen Menschenleben gehören und die oft Verwirrung und Unheil stiften und sogar Menschenleben zerstören, wenn diese sich davon verleiten lassen. Kapitel 2 zeigt uns hier einfach, dass all diese Dinge Jesus als Sohn Gottes ausweisen und dass wir an seinen Namen glauben müssen.
Nach diesem Unterricht über das 2. Johannes-Kapitel folgen nun die Fragen darüber. Eine neue Reihe, eine große Wanderung, immer voran. Es geht hier nun festlich zu. War das echter Wein, den Jesus hier geschaffen hat, oder Traubensaft? Kannst du das etwas besser erklären?
Ja, sicher möchten viele mehr darüber wissen. Und es ist schon so, dass jener Wein, den Jesus dort in Kana in Galiläa schuf, gewöhnlicher Wein war, wie wir ihn auch kennen. Zwar hatte wohl der damals im Altertum auf primitivere Weise hergestellte Wein keinen so hohen Alkoholgehalt, wie wir ihn oft antreffen, besonders in den heutigen destillierten Getränken. Es war ein viel leichterer Wein, auch weil die Juden ihn mit Wasser zu verdünnen pflegten. Er unterschied sich also doch von dem, was wir heute oft an Weinen antreffen. Man muss dabei aber auch berücksichtigen, dass die Leute damals keine Kühlschränke hatten und man den Saft nicht lange aufbewahren konnte. Daher die Sitte der Leute, im Altertum Wein zu trinken. Andererseits aber warnt die Bibel auch in ihren Weisheitssprüchen dagegen, sich zu betrinken, weshalb wir aber nicht die Tatsachen zu ändern versuchen müssen. Alles, was hierüber berichtet wird, äußert deutlich, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, der übrigens auch in der hebräischen Kultur ein Sinnbild der Freude war.
Nun scheint es hier im Kapitel 2, Vers 4, dass Jesus seine Mutter doch recht seltsam und grob behandelt. Gibt es einen besonderen Grund dafür?
Hier muss man Acht geben, um das richtig zu verstehen. Erstens gibt es Leute, die Maria missachten. Maria war ein prächtiger Mensch, jemand wirklich Außergewöhnliches. Dass sie dazu auserwählt wurde, die Mutter Jesu zu sein, fällt wirklich auf und man kann schon sagen, dass sie die gesegneteste Frau der Bibel ist. Während aber manche Maria beiseite lassen, bieten andere ihr eine Stellung, die weit über das hinausgeht, was die Bibel zulässt, und stellen Maria auf die gleiche Ebene wie Jesus und manchmal sogar noch über ihn. Hier haben wir die Bestätigung, dass Maria, auch wenn sie ein geheiligtes Leben führte, nicht auf der gleichen Stufe wie Jesus stand. Was aber will denn nun Jesus? Er ist nicht respektlos gegenüber ihr. Seine Aussage ist aber schwer zu übersetzen. Jesus sagt ihr Folgendes: Frau, und das hat hier keinen abwertenden Tonfall, warum willst du mich in diese Sache verwickeln? Wir haben darüber nichts gemeinsam. Wir, was habe ich mit dir in dieser Lage zu tun? Das ist die Frage. Jesus stellt hier heraus, dass Maria hier keine Rolle mehr als Mutter zu spielen hat. Sie akzeptiert das auch und sagt selber zu dem Dienstpersonal: Tut, was er euch sagt, ich mische mich nicht weiter da rein. Und Jesus wusste, dass seine Stunde, die ihm vom Vater als Aufgabe bestimmt war, die Sache zu entscheiden hatte. Er ist also nicht respektlos zu Maria, er bestimmt nur den ihr angemessenen Platz.
Ja, und da habe ich noch eine Frage. Ich habe hier die ganzen Ausführungen in einer anderen Bibelübersetzung mitverfolgt, die aber an vielen Stellen einen anderen Wortlaut hat. Warum ist das so in diesem Kapitel?
Gut, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, denn es gibt in der Tat verschiedene Texte und manche Wörter, die ganz anders übersetzt werden könnten. Da wären zum Beispiel die Krüge und ihre Maße zu erwähnen, über die man unter Umständen stolpern kann. Manche Übersetzungen wandeln die Maße in Liter um, damit man es besser verstehen kann. Dann ist da die Wendung: Was hab ich mit dir zu schaffen, als Jesus mit Maria redet. Eine andere Übersetzung wäre: Was haben wir gemeinsam, womit man dem Originaltext näher käme. Und noch etwas weiter voran befindet sich eine weitere seltsame Übersetzung, wo von dem Beauftragten der Feier die Rede ist. Luther nennt ihn den Speisemeister. In solchen Fällen ist es meistens gut, auf Übersetzungen in heutigem Deutsch zurückzugreifen, obwohl Luthers Speisemeister die Sache eigentlich recht gut trifft.
Nun, diese Tempelreinigung, geschah die gleich nach der Hochzeitsfeier? Ist das die gleiche, von der Matthäus und Markus berichten?
Das ist eine etwas schwierige Frage und sie ist sogar ein wenig umstritten. Manche meinen, es handle sich um das gleiche Ereignis, denn diese Reinigung hängt eher mit der letzten Lebenswoche Jesu zusammen, an deren Ende er gekreuzigt wurde. Andererseits erscheint es hier im Zusammenhang mit seinem ersten Zeichen, weshalb die meisten evangelischen Gelehrten meinen, dass es sich trotz der Ähnlichkeit um zwei verschiedene Ereignisse handelt, die jeweils für sich zu behandeln sind.
Lasst uns nun ein wenig über den Tempel reden. In Vers 20 ist von 46 Jahren die Rede. Was war das für ein Tempel, dessen Bau 46 Jahre beansprucht hat? Was bedeutet diese Reinigung durch Jesus?
Also wir haben hier nicht viel Zeit, um ausführlich über den Tempel zu reden. Nur zur Erinnerung. Der ursprüngliche Tempel wurde von Salomo im Jahr 966 vor Christus gebaut und dann im Jahr 586 von Nebukadnezar zerstört. Danach wurde er nach der Rückkehr des Volkes zu den Zeiten von Haggai, Sacharja und Esra wieder aufgebaut und etwa im Jahr 515 wieder eingeweiht. Dieser bescheidenere Tempel erfuhr dann Reformen, die Herodes veranlasst hat. Herodes hat das getan, weil er sich bei den Juden beliebt machen wollte, obwohl er Idumäer war. Er war gewissermaßen römischer Beamter. Und diese Überholungsarbeiten dauerten nun schon 46 Jahre. Abgeschlossen wurden sie erst im Jahr 63 oder 64. Was wollte nun Jesus hier über den Tempel sagen? Ähnlich wie bei der Verwandlung von Wasser in Wein, wollte Jesus Folgendes sagen. Ich hebe hier die alte Ordnung auf und setze einen neuen Bund ein. Von jetzt ab gilt nicht mehr dieser steinerne Tempel, sondern der Tempel, den ich meine, ist mein eigener Leib, den ich dahin geben werde. Ich spende mein Blut, um Erlösung und das ewige Leben zu bringen. Jesus weist auf den neuen Bund hin und hinterfragt so die alte Ordnung und weist sie zurück, als er dies tut.
Vielen Dank, Professor Luisa Jung, für die Antworten. Das Fest ist aber für unsere Hörer noch nicht zu Ende. Jetzt kommt die Anwendung dieser Betrachtung.
Heute haben wir auf der Bibelreise das zweite Kapitel des Johannesevangeliums betrachtet. Wir haben gesehen, wie Jesus sich als Messias auswies, dass er der Sohn Gottes war, die alte Ordnung hinterfragt hat und zeigte, dass er der große Erlöser ist. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt und den Tempel gereinigt. Was uns hier auffällt, ist der Zusammenhang von Wein mit Freude und Erfüllung mit einem glücklichen Leben. Liebe Hörer, das Leben mit Christus ist ein sehr glückliches und frohes Leben. Wie uns von Christus bescherte Erlösung bedeutet Leben, Segen und Freude. Man sollte das annehmen, ehe unsere Lebenszeit abgelaufen ist.
Hiermit beenden wir einen weiteren Abschnitt der Bibelreise. Bitte nicht vergessen, nächste Woche geht die Reise an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit weiter.